Hallo und herzlich willkommen. Heute geht's um den erfolgreichsten, Gesundheits-YouTuber und um seinen Irrtum in Bezug auf Kaffee. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich habe ja diese Folge vorbereitet mit einer kleinen Ansage, dass ich dir heute mal ein bisschen was erzähle, weil ich deine spontanen Reaktionen und Gedanken haben möchte. Es gibt ja so YouTube-Formate, wo es dann heißt Kids React oder Tribal People React oder so oder irgendjemand reactet. Heute ist es halt Magnus Reacts to eine tolle Geschichte, die Daniel ihm erzählt. Es geht um Kaffee und ich weiß, dein Wissen um Kaffee ist fast so groß wie dein Durst nach Kaffee.
Ja, also letzteres kann ich hier fast bestätigen. Der Durst nach Kaffee ist, wie es für Ärzte typisch ist, doch relativ groß.
Und wir haben ja auch schon eine Kaffeefolge gemacht, was nicht Wunder nimmt, denn wir haben uns kennengelernt bei einem Interview vor vielen Jahren im Radio über Kaffee.
Ja, und das ist verdammt vor vielen Jahren. Ja. Und da war ich noch in der Klinik und ich gefiel mir sozusagen im Kittel mit der Tasse Kaffee in der Hand. Ich glaube, das war so eine Marotte, die ich aus Emergency Room übernommen hatte oder so.
Wie, da warst du noch in der Klinik? Also ich weiß nur, dass du damals Kassierleiter bei Kapital warst.
Genau, aber danach war ich ja nochmal in der Klinik. Nee, passt schon.
Okay, und jetzt bist du ja koffeinfrei unterwegs, ne?
Jetzt bin ich koffeinfrei unterwegs, aber nicht kaffeefrei, ich möchte das betonen.
Nee, klar, aber koffeinfrei aus welchen Gründen, Magnus?
Koffein, weil ich Koffein tatsächlich nicht mehr so vertrage wie früher.
Ja, was passiert bei dir?
Also einen sehr schnellen Puls kann ich damit provozieren. Okay. Dazu muss ich viel Koffein trinken, das habe ich aber früher gemacht und ich habe das neulich sozusagen versehentlich ausprobiert. 3 Pötte Kaffee morgens, wir hatten hinterher Radio, also Radio 1 Berlin und da muss ich mich schon in Stimmung trinken, also jedenfalls mit Kaffee. Nee, wirklich, morgens, sonst geht das nicht. Und dann nachmittags Kaffee trinken bei Verwandten, Tee trinken bei Verwandten, 3 Pötte Tee. Und dann habe ich gemerkt, oh, das tut mir wirklich nicht gut. Und wenn man dem dann nachgeht, wenn man das nachrecherchiert in medizinischen Zeitschriften oder so, das ist eine relativ häufige Sache. Also Koffein ist ein hochwirksames Stimulanz und wird in seiner Wirkung einfach unterschätzt, weil das gibt's dann ja auch in dieser süßen Plörre und Red Bull verleiht Flügel, aber Red Bull verleiht vor allen Dingen Tachykardie, also richtig schnellen Puls, wenn man so will. Das darf man nicht unterschätzen, weil es eben frei auf dem Markt verfügbar ist, ist es trotzdem hochwirksam.
Ich finde es schön, wenn du Tachykardie sagst, dann klingt das für mich wie eine Bestellung in einem mexikanischen Restaurant. 2 Tachykardie, aber für mich weniger scharf, weißt du? Aber es heißt schneller Puls, wieder was gelernt. Also das ist ganz interessant. Ich kann anekdotisch von mir selber sagen, ich habe ein gutes halbes Jahr überhaupt keinen Kaffee getrunken, sondern nur grünen Tee sogar. Und als ich dann angefangen habe, wieder Kaffee zu trinken, hat mich eine Tasse Kaffee so fickerig gemacht, aber auch so wach gemacht. Also hätte man mich genommen am Schlafittchen und geschüttelt, geschüttelt, geschüttelt und dann in einen Eimer kaltes Wasser gesteckt oder so. Das ist aber innerhalb von Wochen hat sich dieser Effekt dann wieder verloren sozusagen. Und jetzt vertrage ich Kaffee doch im Moment wieder gut, ja. Aber interessanterweise, grüner Tee hat ja auch viel Koffein.
Ich wollte schon nichts sagen, aber grüner Tee enthält ja sogar erstaunlich viel Koffein. Also der Begriff Koffein und Tein ist künstlich, weil das eigentlich derselbe Wirkstoff ist. Koffein ist etwas anders strukturiert und wird deswegen schneller freigesetzt, also schon im Magen. Also er wirkt einfach schneller. Ja. Und das Tein, also das andere Koffein sozusagen, wird das im Darm freigesetzt, es braucht länger, bis es wirkt. Ja. Aber ansonsten wirkt es auf sehr ähnliche Weise. Also insofern ist die Aussage durchaus erstaunlich, wenn du es so beschreibst.
Ich finde es auch, es kann natürlich ein Psychoeffekt sein oder es sind einfach Faktoren, die wir noch nicht beurteilen können. Und das bringt uns nahtlos zu der Geschichte, auf die ich möchte, dass du reagierst und das wirst du auch tun.
Und ich weiß wirklich, wirklich nicht, worüber du reden willst.
Also es geht um 2, würde ich sagen, Leute, die in den neuen Medien, dazu zähle ich jetzt alles, was nicht klassisches Radio und Fernsehen und so weiter ist, also alles, was sich übers Internet verbreitet, unendlich viel erfolgreicher sind als wir. Unverständlich.
Und zu Unrecht.
Sie sind im englischsprachigen Raum unterwegs. Der eine ist Andrew Huberman, wahrscheinlich mit deutschen Vorfahren. Huberman, nehme ich an. Andrew Huberman, ein Mann im besten Alter, kernig aussehend, super fit, Professor einer amerikanischen Hochschule, hat auch sozusagen beruflich eben an der Hochschule mit Gesundheit und so zu tun und macht den würde ich sagen, erfolgreichsten Wellness- und Fitness-Podcast vielleicht weltweit. Nochmal anders als wir, wo wir gerne über Hintergründe sprechen und spekulieren, ist es so einer, der immer typisch amerikanisch dann so auf pragmatische Ratschläge abzählt. Also das heißt, er hat auch ganz viele Leute, die interessante Studien vorstellen. Meistens natürlich nur eine Studie, noch nicht irgendwie bestätigt durch eine andere Studie und so, was immer zu Sensationalismus neigt, ja, wir kennen es ja auch, wir sind ja auch dann immer dem Wunderheilmittel auf der Spur und müssen dann nochmal sagen, Leute, man weiß aber noch nicht genau, was jetzt daraus wird. Das sagt er nicht ganz so klar, ja, aber da geht es immer darum, was kann ich machen, was ist die Lehre daraus, wie kann ich mich noch besser optimieren, so ein bisschen. Klang jetzt vielleicht etwas negativer, als es ist, ich will dir nur sagen, was seine Stoßrichtung ist. Und es ist ja so, wenn man auf Social Media Karriere macht, anders als wir, dann muss man ja an die E-Mail-Adressen der Leute rankommen. Und bei Huberman ist es so, wenn du ihm deine E-Mail-Adresse gibst, kriegst du einen Ratgeber für seine Morning Routine, also seine Morgenroutine, mit der man möglichst gut in den Tag startet, was mit Ernährung, Bewegung und allem möglichen anderen zu tun hat. Ja, das ist sozusagen das, was du bekommst. Und in dieser Morning Routine wird unter anderem gesagt, dass er die ersten anderthalb oder zwei Stunden nach dem Aufwachen kein Koffein zu sich nimmt. Mit der Idee, damit könne man den sogenannten Afternoon Crash, also die Nachmittagsmüdigkeit, die, glaube ich, ganz viele von uns kennen, bei mir meistens zwischen 15 und 17 Uhr, so ein kleiner Tiefpunkt, die könnte man überwinden. Und da kommen wir gleich zu. Auch welche Thesen er hat und so. Und da wird dann nämlich auch dein Spezialwissen gefragt. Und jetzt ist es aber so, ein anderer Mensch in den neuen Medien, YouTuber nämlich, namens James Hoffman, der erfolgreichste, größte Kaffee-YouTuber, den es gibt. Den ich übrigens anders
Kaffee als YouTuber.
Kaffee-YouTuber.
Der redet nur über Kaffee?
Der redet nur über Kaffee, über Kaffeemaschinen, über Kaffeezubereitung, über Röstmethoden, über die Kulturgeschichte des Kaffees, über alte Maschinen, neue Maschinen und so weiter und so fort. Ein unheimlich sympathischer englischer Typ, der mal sozusagen als jüngster Mensch jemals, glaube ich, die Barista-Weltmeisterschaften gewonnen hat. So kam der überhaupt erstmal ins Licht der Öffentlichkeit. Anders als Huberman, der mir ganz persönlich ein bisschen zu neunmal klug ist, sage ich mal, und ein bisschen zu kernig, ja, liebe ich James Hoffman. Ist ein sympathischer, genießender, auch selbstkritischer Engländer. Und der hat gesagt, Moment mal, das ist eine einzige Studie und da scheint noch gar nichts belegt zu sein, dass man den Kaffee also morgens wirklich weglassen soll. Kann das eigentlich sein? Und hat dann mit seinem gesamten Filmteam, keine große Anzahl an Leuten, insgesamt fünf, hat er das über Wochen an sich in einer Doppelblindstudie in seinem eigenen Team dann ausprobiert. Und zu den Befunden kommen wir gleich noch. Darüber wollen wir sprechen, über die steile These von einem sehr erfolgreichen Podcaster, Andrew Huberman, und dann die Ergebnisse von dem eigentlichen Selbstversuch, aber sehr ordentlich durchgeführt von James Hoffman, dem erfolgreichen Kaffee-YouTuber. Und jetzt vielleicht zum Hintergrund. Also der Huberman sagt, es geht darum, dass Koffein einen Teil seiner Wirkung oder seine Wirkung vor allem hat, weil es ähnlich ist einem Stoff, der im Körper unterwegs ist, nämlich Adenosin. Und es wäre gut, die ersten anderthalb oder zwei Stunden das Adenosin sozusagen in Ruhe arbeiten zu lassen. Und jetzt kommst du, weil ich nämlich keine Ahnung habe von mexikanischen Bestellungen, die einen hohen Puls bedeuten und auch nicht so richtig von Adenosin. Vielleicht kannst du kurz erklären, worum es sich dabei handelt.
Naja, also ohne zu verstehen, was er damit meint.
Genau, aber
nee, einfach mal ganz,
Adenosin.
Adenosin ist einfach nur ein Signalmolekül, nicht irgendwo im Körper, sondern überall im Körper, also in allen Zellen sozusagen. Okay. Und Adenosin wird ausgeschüttet, zum Beispiel wenn Nervenzellen aktiv sind und reguliert die dann in der Reaktion ein wenig runter. Also im Grunde schützt Adenosin vor Überlastung, wenn man so will.
Also es beruhigt.
Genau, es beruhigt und das tut es, indem es an die zuständigen Rezeptoren andockt, also in diesem Fall im Gehirn dann an den A1-Rezeptor, Adenosin-1-Rezeptor. Und der Rezeptor ist wiederum einer, der die Herzfrequenz runterregelt oder den Blutdruck runterregelt oder der schlafinduzierend ist, der also insgesamt den Körper runterregelt. Das ist eigentlich das, was ich zu Adenosin sagen kann. Und jetzt geht's weiter mit was auch immer.
Es ist wohl so, dass Koffein unter anderem, weil es Adenosin ähnlich ist, sich an diese Rezeptoren heftet. Das heißt, Adenosin kann dann nicht seine beruhigende Wirkung entfalten, ja, weil die Rezeptoren durch Koffein schon besetzt sind. So verstehe ich das.
Genau, und zwar antagonistisch daran heftet. Also es gibt Stoffe, die einen solchen Rezeptor dann auch erreichen, aber dann eben auch aufschließen und dann eben auch die Reaktion auslösen. Und es gibt andere Stoffe, die einen solchen Rezeptor einfach nur blockieren.
Ja.
Und das ist in dem Fall der Fall. Das ist aber auch bekannt. Also Koffein geht an denselben Rezeptor wie Adenosin und der ist dann einfach blockiert. Tür zu, Affe tot, Schluss.
Und das ist die Logik, die dahinter steckt, dass Huberman sagt, gerade am Anfang des Tages jetzt mal die Adenosin-Rezeptoren in Ruhe lassen. So, und jetzt hat James Hoffman sich ein bisschen eingelesen. Also der kommt ja auch nicht aus dem Gesundheitsbusiness. Aber es scheint wohl so zu sein, dass, du hast ja gerade gesagt, bei Aktivität von Nervenzellen wird es dann ausgeschüttet und so weiter. Also unser Adenosin-Level ist morgens am allerniedrigsten. Und in der Regel ist es so, dass über den Tag wir mehr und mehr Adenosin haben, was unter anderem wohl auch zur Folge hat, dass wir abends dann müde werden und dann ins Bett gehen können und so weiter. Jetzt hat James Hoffman sich gefragt, wenn wir morgens sowieso so ganz wenig Adenosin im Körper haben, also gar nicht so viel Adenosin haben, was an irgendwelche Rezeptoren andocken will, und wir außerdem ja morgens sowieso wach sein wollen, warum soll es ausgerechnet da schlecht sein, Kaffee zu trinken? Also er hat schlichtweg gesagt, da gibt es zwar irgendeinen Zusammenhang, aber ist das wirklich ein guter Rat? Und jetzt ist die Frage, wie testet man das möglichst so, dass man nicht beeinflusst ist von dem, was man da macht. Wie würdest du es testen, wenn ich jetzt sage, Mensch, Magnus, lass uns mal beide einen Selbstversuch machen, ob wir am Nachmittag leichter müde sind, wenn wir morgens Koffein getrunken haben oder kein Koffein getrunken haben?
Naja, du hast ja gerade ganz leichtfüßig den Begriff doppelblind hier reingeworfen. Doppelblind heißt ja, dass der Proband selber nicht weiß, zu welcher Versuchsgruppe er gehört, also mit Koffein, ohne Koffein, wie auch immer. Und doppelblind heißt dann, dass der Versuchsleiter, also der, der mit dem Probanden umgeht, es auch nicht weiß, sodass dann nicht so versteckte, blinzende, unterbewusste, versehentliche Signale verschickt werden im Sinne von, haha, du wirst schon merken, das macht dich jetzt wach oder eben nicht oder so oder auch.
Genau.
Und da es ja nun hochwertigen koffeinfreien Kaffee gibt, scheint mir das jetzt nicht so problematisch zu sein.
Okay.
Aber so wie du guckst, also ich kann dich im Gegensatz zu unseren Hörern ja sehen, so verschmitzt, wie du guckst, gibt es jetzt trotzdem irgendwie noch eine ganz elegante zusätzliche Drehung, scheint mir.
Nee, ich wollte gerade sagen, du hast es ganz genau richtig beschrieben. Jetzt ist die Frage, wie macht man es aber instrumentell, damit man eben auch gar nicht an der Bohne, an der Farbe des Kaffees oder sonst was erkennen kann. Haben sie sich eine Firma gesucht, von der sie wissen, dass die sehr hochwertig so eine Kapseln herstellen, für eine Kapselmaschine. Das heißt, in der Kapsel kann man gar nicht sehen, was drin ist. Und auch außen ist das Design der Kapseln, ich weiß nicht, ob grundsätzlich oder ob die das mit denen besprochen haben, sahen die erstmal gleich aus.
Okay.
Und dann haben sie sozusagen eine Kapsel genommen, haben einen Code draufgeschrieben und diesen Code haben sie in irgendeiner Excel-Tabelle dann geschrieben, was das für ein Kaffee war. So, irgendjemand hat das für sie gemacht natürlich, damit sie es selber nicht wissen. Und dann haben sie einfach aus einem großen Sammelsurium, also alle fünf, sich morgens eben bedient und wussten nicht, hat der Kaffee, den sie jetzt trinken, Koffein oder hat er kein Koffein. So. Mhm. Und das haben sie protokolliert. Und dann haben sie zwei Dinge gemacht, um zu testen, ob man nachmittags fit ist oder nicht fit ist. Mhm. Einerseits haben sie einen kleinen Fragebogen jeden Tag beantwortet, wie sie sich fühlen, wie leicht ihnen die Arbeit von der Hand geht, ob sie den Wunsch haben, sich hinzulegen und so weiter und so fort. Also ganz subjektiv, aber das ist ja eben immer schwer sozusagen dann objektivierbar, logischerweise. Und dann haben sie einen sogenannten PVT-Score errichtet. Das ist ein Test, der in Amerika, ich weiß nicht genau, ob ich glaube, entweder bei der Luftwaffe oder bei der NASA oder so entwickelt wurde, wo man tatsächlich reagieren muss. Also man bekommt bestimmte Reize und muss dann möglichst schnell ohne Verzögerung darauf reagieren. Und das haben sie eben auch jeden Tag gemacht, über ein paar Wochen. Ja.
Aber gehörten Sie per Definition dann immer in dieselbe Gruppe? Also wir sind jetzt fünf Leute. Und wir nehmen entweder morgens Kaffee oder über den ganzen Tag verteilt Kaffee mit oder ohne Koffein zu uns, ohne es zu wissen?
Nein, das war nicht so. Keiner von ihnen wusste, also wenn wir beide das machen würden, kann es sein, einen Tag hast du Koffein und ich keinen und so weiter. Ich gehe davon aus, das wurde jetzt nicht extra gesagt, aber ich gehe davon aus, wenn wir das 30 Tage machen, hat jeder von uns halt 30 Kapseln. Das muss nicht abwechselnd sein, ganz zufällig.
Jeder von uns hat 300 Kapseln, weil wir brauchen ja für jeden Tag mindestens 10.
Also egal, genau. Also hätten wir, es geht ja um den Morgenkaffee mit oder ohne Koffein. Koffein am Rest des Tages war ja nicht verboten, sozusagen. Weil es geht die These von Huberman ist ja nur, die ersten anderthalb oder zwei Stunden kein Koffein. Das macht den Unterschied. Das heißt, wenn wir sagen, jeder hätte morgens einen Kaffee, dann hätten wir in den 30 Tagen 15 Mal ohne Koffein, 15 Mal mit Koffein und hinterher wissen wir es erst.
Ja.
So. Und jetzt ist es total interessant. Sie haben weder in der Selbstbeobachtung noch in diesem PVT-Test, bei diesem PVT-Score, haben sie einen statistisch signifikanten Unterschied festgestellt. Was ich ja schon mal irre finde. Also, selbst wenn sie gedacht haben, sie hätten Kaffee gehabt morgens oder keinen Kaffee gehabt, weil sie sich fit oder unfit gefühlt haben, hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Und es ist auch mit diesem Test selber nicht nachträglich messbar gewesen, zumindest nicht mehr am Nachmittag, was sie am Morgen zu sich genommen haben.
Aber überrascht uns das jetzt? Eigentlich doch nicht, oder?
Sagen wir so, ein bisschen überrascht mich. Also ich hätte mir schon vorstellen können, dass man sagt ja auch, Koffein, das dauert eine Weile, bis man die Wirkung von Koffein merkt und so weiter und so fort. Du hast mir selber gesagt, du merkst ja die Wirkung allerdings auch schon, obwohl du gar kein Koffein im Kaffee mehr hast, ne?
Ich trinke Placebo-Koffein und genau. Es ist hochwirksam. Und genau. Und ich habe jetzt gerade einen doppelten Placebo-Koffein-Espresso hier gehabt, weil mein Körper ist es einfach gewöhnt, der ist so konditioniert, dass er eben auf Kaffee mit Aufmerksamkeit reagiert und das kennt er und das macht er dann auch folgsam. Ja.
Jetzt gab es eine Alternativthese, übrigens von dem James Hoffman, nämlich nach dem Motto, okay, also vielleicht hat man nicht diesen Nachmittagscrash direkt wegen dem Koffein am Morgen, aber was ja sein könnte ist, wenn ich an einem Tag insgesamt weniger Koffein trinke, könnte es ja sein, dass ich besser schlafe und dass ich deshalb dann weniger Nachmittagsmüdigkeit habe.
Am nächsten Tag. Also, das ist
sozusagen eine kleine Zeitverzögerung. Genau, ja. Und sie haben auch diese paar Wochen, wo sie den Test gemacht haben, hatten sie auch so ein Wearable, so eine Uhr oder so, die dieses Schlafverhalten analysiert hat.
Mhm.
Und auch da gab es keinen Zusammenhang. Es sah sogar leicht so aus, aber auch das nicht mit statistischer Signifikanz, als ob man, wenn man mehr Kaffee am Tag insgesamt getrunken hätte, sogar besser schlafen würde, was ja überhaupt keinen Sinn ergibt. Also es ließ sich schlichtweg kein richtiger Zusammenhang feststellen zwischen einer Nachmittagsmüdigkeit und ob man morgens jetzt Kaffee trinkt oder nicht.
Aber wenn wir jetzt mal einen kleinen Schritt zurückgehen würden und wir würden die Ursprungsthese jetzt mal einfach ernst nehmen, dann habe ich sie immer noch nicht verstanden, weil der behauptet, wenn ich morgens dem Körper seinen normalen Ablauf gestatte.
Ja.
Also nicht viel Adenosin, aber ungestörtes Adenosin an den Adenosinrezeptoren.
Ja.
Dann würde ich nachmittags ein weniger tiefes Tief haben oder überhaupt kein Tief. Aber genau, warum sollte das denn so sein? Bei einem
ich kann dir sagen, was ich glaube. Also es ist ja nicht so lupenrein klar, aber ich würde sagen, die These ist folgende. Wenn ich morgens Koffein trinke, dann heftet sich Koffein überall an die Adenosinrezeptoren. Und dann wird im Tagesverlauf ganz viel Adenosin ausgeschüttet. Und in dem Moment, wo das Koffein weggeht, heftet sich das überall vorhandene Adenosin mit einem Schlag an ganz viele Rezeptoren und dann werde ich schlagartig müde. Das ist die Logik, die dahinter steckt.
Ja, aber warum sollte der Körper plötzlich viel Adenosin ausschütten? Der merkt doch gar nicht in dem Sinne, dass er an den Rezeptoren keinen Platz mehr hat.
Nee, der produziert den ganzen Tag sowieso Adenosin.
Ja, ja, schon.
Genau, aber das kann sich halt nur nicht andocken.
Genau, aber das Adenosin wird ja ganz normal abgebaut. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es dann da sozusagen auf Halde rumschwimmt. Und in dem Moment, in dem das Koffein jetzt sozusagen was freigibt, stürzen sich die Adenosinmoleküle da drauf. Das tun sie nicht. Die sind dann einfach nicht mehr da. Es gibt einen lustigen anderen Effekt. Ja. Es gibt ja den uns bekannten Gewöhnungseffekt. Also, was du ja auch beschrieben hast, ne? Also, aus unverständlichen Gründen, aber hast du beschrieben, dass du keinen Kaffee, sondern nur grünen Tee getrunken hast und dann der erste Kaffee wieder eine irre Wirkung hatte.
Ja.
Der Effekt, jetzt mal abgesehen davon, dass dein grüner Tee dann eben koffeinfrei gewesen sein müsste, wie auch immer.
Ich glaube nicht.
Hast du eben verwechselt. Gibt ja auch so andere Kräutertees. Nein, Entschuldigung. Aber es gibt einen interessanten Effekt, nämlich den. Koffein ist ein Antagonist von Adenosin. Ja, Koffein hindert das Adenosin daran, diese Adenosinrezeptoren zu aktivieren und also das ganze System so ein bisschen zu hemmen in der Summe. Da aber das, wenn du ganz viel Kaffee trinkst, auf Dauer ja immer so ist, dass die Adenosin-Signalmoleküle keinen Rezeptor finden, baut der Körper schlicht und einfach mehr Rezeptoren, sodass du dann irgendwann zwar immer noch ganz viel Koffein zu dir nimmst, das Koffein dann aber nicht mehr in der Lage ist, sämtliche Adenosinrezeptoren zu blockieren, sodass die Wirkung, die Gegenwirkung gegen das Adenosin Signalmolekül dann irgendwann geringer wird, weil es ist zwar immer noch viel Koffein unterwegs und es blockiert immer noch viele von den Rezeptoren, aber eben nicht mehr alle, weil es gibt jetzt einfach viel mehr. Und dadurch entsteht Gewöhnung. Mhm. Wir genießen den Kaffee weiterhin, aber er lässt uns trotzdem schlafen.
Das finde ich gut. Ich bin froh, dass mein Podcast-Partner wissenschaftlich besser denkt und besser Bescheid weiß als Professor Andrew Huberman. Trotz allem, weil das auch interessant ist, werden wir natürlich seinen Podcast und den YouTube-Kanal von James Hoffman und auch das Video, was jetzt den Anlass gab für mich, mit dir darüber zu sprechen, werden wir verlinken in dieser Folge. Und wir merken uns, nur weil es irgendeinen Mechanismus gibt, den man verstanden hat, sollte man nicht unbedingt dann sagen wir mal, übers Ziel hinausschießen und sich irgendwelche Theorien dazu ausdenken.
Und der Kaffee morgens direkt nach dem Aufwachen, möglicherweise noch im Bett, ist einfach eine Art von Höhepunkt, den man nicht vermissen will, selbst wenn ein wenig von der These gestimmt hätte, was ich nicht glaube.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.